Die vergangenen Ereignisse vom rechten Terror in Halle oder vom nationalsozialistischen Untergrund in Verbindung mit rassistischen Fantasien sowie das Aufkommen rechter Sportgruppen verbindet sich zu einem toxischen Gemisch. Am 26. September lud die Landeszentrale für politische Bildung und MOBE zu diesem Thema ein. Die Tagung, die unter den Namen Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus lief, behandelt die aktuellen Entwicklungen sowie den historischen Kontext, um ein besseres Verständnis und eine bessere Einordnung rechter Gewalt zu fördern. Im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit beim Erinnerungsort Topf und Söhne sprach Professor Dr. Gideon Botsch aus Potsdam über Rechtsterrorismus in Deutschland. Taten statt Worte. Gideon Botsch, Politikwissenschaftler, spricht im ersten Teil seines Vortrages über die Überschrift des Tages Toxische Männlichkeit in Bezug auf Rechtsterrorismus und über die Geschichte rechten Terrors und seine Anfänge in Deutschland.
Ich sollte jetzt sagen, das ist Gideon Botsch. Gideon Botsch ist Politikwissenschaftler. Bitte Gideon Botsch rede. Das mache ich aber nicht. Das musst du mir erlauben. Drei Sätze zur Einleitung und ein bisschen Biografie. Ich freue mich ja immer, wenn du in Thüringen bist. Deswegen hole ich dich ja dieses Jahr gleich zweimal, was mich sehr freut, weil wir uns so selten sehen. Also, das Thema Rechtsterrorismus ist immer schon in den Vorträgen jetzt, die vorhergegangen sind, angesprochen worden. Zumindest ist es am Rand mit erwähnt worden. Rechtsterrorismus ist in Deutschland kein neues Phänomen. Auch das wurde vorhin gesagt. Der NSU war weder die erste noch die zweite die rechte Terrorgruppe, die wir haben. Vor einigen Tagen jährte sich zum 40. Jahrestag der Bückeburg-Prozess. Das ist sozusagen, waren militante Neonazis, die unter anderem Banken und Militärstützpunkte überfallen haben und Waffen erbeutet haben und einen Bombenanschlag auf die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen geplant hatten. Der Bückeburg-Prozess 1979 wurde damals in der Medienlandschaft betitelt mit Stammheim von rechts. Dann gehen wir weiter, 2011 kommen wir zur Selbstenttarnung des NSU und das Spiegelcover 2011, die Braune Armee-Fraktion. Rechtsterrorismus in Deutschland scheint ganz offensichtlich im kollektiven Gedächtnis immer in Abgleich nur zu linken Terrorgruppen stattzufinden. Eine eigene Kontinuität des Rechtsterrorismus scheint es faktisch gar nicht zu geben, wenn man sich die mediale Darstellung anschaut. Das heißt also, schon Ende der 70er war es immer in Abgleich und das hat sich dann bis 2011 zum NSU auch nicht geändert. Gideon Botsch ist heute hier. Gideon Botsch ist Politikwissenschaftler. Gideon Botsch kommt aus Potsdam, hat studiert Politikwissenschaften am Fachbereich Politische Wissenschaften der Freien Universität Berlin, hat 2003 übrigens im selben Jahr, genau, sie haben im selben Jahr promoviert, 2000 Promotionen und hat dann 2014 noch seine Habilitation nachgelegt und ist aktuell außerplanmäßiger Professor an der Universität Potsdam an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Gideon Botsch arbeitet seit vielen, vielen Jahren zum Rechtsextremismus, auch zum Rechtsterrorismus. Und weil ich vorhin ihn einmal schon falsch zitiert habe, empfehle ich jetzt mit der richtigen Jahreszahl des Herausgabe. Er hat eine sehr, sehr gut lesbare Einführung in die Geschichte die extreme Rechte in der Bundesrepublik geschrieben, 2012, die wirklich eine sehr, sehr kurzweilige Lektüre zulässt, wenn man sich mit der Geschichte der extremen Rechte in Deutschland beschäftigen möchte, kann ich nur empfehlen, 2012 von ihm erschienen. Und jetzt kannst du referieren, Politikwissenschaftler Gideon Botsch.
Danke, Felix. Ich freue mich auch immer, nach Thüringen zu kommen, zumindest wenn ich dich treffe. Ich fange mal mit der Schwierigkeit an. Ich habe so ein bisschen auch im Gang der Vorträge das Gefühl gehabt, eigentlich fehlen uns ein bis zwei Vorträge, die zu dem Tagungsthema passen. Das ist keine Kritik, ganz bestimmt keine Kritik an den Veranstalterinnen und Veranstaltern und ganz bestimmt keine Kritik an den hervorragenden Vorträgen, die wir schon gehört haben. Aber es gibt, das muss man vielleicht sagen, es gibt einen Forschungsstand zu den Themen Gender und Rechtsextremismus, den ich für, auch im Vergleich zu Rechtsextremismusforschung insgesamt, für außerordentlich gut halte. Und die Expertise müsste man irgendwie dann vielleicht nochmal ergänzen. Ich kann die nur bedingt bringen. Es ist nicht mein Forschungsfeld und ich habe da vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt vor den Forschungsleistungen der Kolleginnen und auch einigen Kollegen, die an dem Thema arbeiten. Dass das Podium jetzt so zusammengesetzt ist, wie, müsste ja nicht unbedingt schlecht sein, weil es ja eigentlich begrüßenswert ist, wenn wir Männer uns mit Männlichkeit oder überhaupt mit Gender Modellen auseinandersetzen. Aber mir fehlt sozusagen so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann das jetzt auch nicht leisten, diese Expertise nachzuliefern. Okay. Toxische Männlichkeit, der Begriff ist heute früh von Alexandra Kurz schon problematisiert worden. Kurz und von Peter Ralf Spierek. Man kann über den Begriff streiten, man muss ihn nicht mögen oder nicht verwenden. Ich meine auch eine gewisse Vorstellung zu haben, was damit gemeint ist und warum das vielleicht doch in bestimmten Situationen uns weiterhilft, bestimmte Phänomene zu erklären. Es ist eine gewisse Ironie da drin, wenn wir im Blick auf Kapitalverbrechen, und darum wird es ja im Wesentlichen auch gehen in den nächsten 20, 30 Minuten oder wie lange ich sprechen werde, von toxischer Männlichkeit reden. Giftig, der Giftmord gilt ja immer so als sozusagen der typisch weibliche Mord. Ich weiß gar nicht, ob das empirisch stimmt oder nicht. Es ist so ein bisschen der, aber es ist ja was Interessantes dran, weil wir denken ja sozusagen, wenn wir an den Giftmord denken, als sozusagen der Mord, den Frauen begehen, denken wir ja sozusagen an Fälle, die durchaus dazu führen können, dass sich die Täterin durch diese Tat, die hier nicht gerechtfertigt werden soll oder beschönigt werden soll, möglicherweise sozusagen Handlung, Kontrolle über ihr eigenes Leben versucht wiederzuerlangen in einer zwischenmenschlichen Beziehung, die durch toxische Männlichkeit beeinträchtigt und begrenzt wird. Und das führt nach dem deutschen Strafrecht zu der paradoxen Situation, dass eine Giftmörderin deswegen, weil sie den Mord ja vorbereitet hat, möglicherweise noch niedere Beweggründe attestiert bekommt, hier in der Regel wegen Mord verurteilt werden wird, während der Mann, der eine Frau totschlägt, dem möglicherweise zugute gehalten wird, er habe das im Affekt, in Erregung getan, nicht geplant, möglicherweise ist das nicht mal ein Totschlag, weil er hat das ja schon öfter gemacht und da konnte er nicht damit rechnen, dass es dann zum Tod kommt. Niedere Beweggründe werden hier auch oft nicht geltend gemacht, also da ist so eine Schieflage drin, die, glaube ich, sehr einsichtig und sehr deutlich wird. Warum sage ich das? Erstens, weil ich glaube, es ist was, was man diskutieren muss. Ja? Weil ich meine, dass dieser deutsche Mordparagraf mit seinen Mordmerkmalen ein großes Problem ist. Übrigens auch ein Problem in dem Erkennen von Rechtsterrorismus und rechter Gewalt. Wir haben eine Reihe von Fällen, die mit diesem Mordparagraphen nicht abgeurteilt wurden in der deutschen Geschichte als Morde. Und das hängt damit zusammen, dass die niederen Beweggründe in den Tatbestand erst reingeschrieben wurden unter dem Staatssekretär im Reichsjustizministerium Roland Freisler. Das ist eine rassistische Auslegung, was Mord charakterisiert. Und sie wirkte nicht nur sozusagen im Nationalsozialismus, sondern sie wirkt fort. Und sie behindert in vielfältiger Weise die Aburteilung von rassistischen Tötungsdelikten. Es gibt aber vielleicht noch eine zweite Parallele, die es mir eigentlich so ein bisschen schwer macht, den Rechtsterrorismus eng zu führen auf den Begriff der toxischen Männlichkeit. Ich denke, wenn man über politische Gewalt redet, auch hier traue ich mich, zumindest solange Hans-Gerd Jaschke noch im Raum ist, nicht über Empirie zu sprechen. Aber wir haben doch wahrscheinlich im Bereich der politischen Gewalt vergleichsweise viele Frauen im Bereich des Terrorismus. Insbesondere auch an Positionen, wo sie eine herausgehobene Situation haben, eine herausgehobene Stellung. Eine wichtige, ideologisch steuernde, tatmotivierende, wie auch immer. Sie sind nicht einfach Anhängsel oder machen mit, weil ihr Freund sie mitgezogen hat oder welche Gender-Stereotypen uns da so im Kopf drin sind. Und das mag wiederum damit zusammenhängen, dass jetzt der Modus der Ausführung eines Terroraktes möglicherweise, wenn man so an Sozialisation zur Frau mit Blick auf Gewalt denkt, möglicherweise es näherliegend macht, dass man sich hier eine Handlungsoption baut und schafft, die nämlich vielleicht nicht voraussetzt, dass man physisch der Stärkere ist, dass man gegen diese Kampfsportler bestehen muss. Ja. Möglicherweise kann man sich mit spezifischen Fähigkeiten, die man ansozialisiert hat, auch besser einbringen. Ja, man sagt Beate Zschäpe nach, sie habe im Prinzip die Buchführung gemacht und das Ganze logistisch am Leben gehalten. Ja, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob das empirisch sich so halten lässt mit der Präsenz von Frauen, aber wir haben das ja schon sehr stark im Kopf und das ist etwas, was jetzt nicht nur etwa gilt, wenn wir an Gudrun Enslin denken, an linke sogenannte Stadtguerilla oder so. Das ist auch nicht so, dass Beate Zschäpe die Einzige wäre. In vorangegangenen Phasen des Rechtsterrorismus, und darüber werden wir ja gleich reden, hat es auch Frauen in den jeweiligen Zellen gegeben. Sibylle V. war Teil der deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder, die 1980 mörderische Anschläge begangen haben. Sie wird meistens so auch in der Wikipedia als die Freundin von Röder aufgeführt, was stimmen mag, was aber ein bisschen sozusagen die Rolle zurückreduziert. Sie ist halt die Freundin und hat halt ihren Männer unterstützt oder so. Ich glaube, das greift zu kurz. Wir haben auch in der Vorphase, in der Phase, wo nach meiner Auffassung Rechtsterrorismus eigentlich in einem neuen Sinne, in einem Sinne, wie wir davon reden können, als Traditionsbestand in die Geschichte der Bundesrepublik eintritt. Ende der 60er, Anfang der 70er haben wir auch Frauen, die ja aktiv sind. Etwa in dem Umfeld der Berliner Gruppe, aus der Eckhard Weil in meinen Augen eigentlich der erste richtig klassische Rechtsterrorist in Deutschland, ich werde über den gleich noch mehr sagen, kam. Auch da haben wir eine Frau, Ingrid R., die mindestens ein Jahrzehnt lang sich in dieser Gruppe bewegt hat als ein fester Teil der Struktur, als Standortleiterin, wenn ich mich richtig erinnere, Standortleiterin des Bundesheimattreuerjugend in Berlin, später der jungen Nationaldemokraten, Wikingjugend. Also wir haben solche Fälle schon vorher. Aber man wird sicherlich sagen, dass es auch im Rechtsterrorismus wie in allen Bereichen von Gewalt und in allen Bereichen von politischer Gewalt deutlich mehr Männer gibt, die aktiv werden. Allerdings interessanterweise hier auch, ich möchte mal so sagen, diverse Typen von Männlichkeit, wenn man das so sagen kann. Also es wird hier nicht nur der brutale Schläger gebraucht, ja, nicht nur der Straßenkämpfer, es wird auch der Buchhalter gebraucht, der besonders geschickt mit Geld operieren kann. Das ist ja durchaus auch ein männliches Rollenbild. Oder der Bastler, der Tüftler, der die besonders intelligent gebauten, hier bei Topf und Söhne kann man das, glaube ich, so sagen, besonders intelligent gebauten Mordmittel, Bombenfallen und so weiter, konstruiert. Das sind alles Funktionen, die man sich hier auch erschließen kann, wenn man möglicherweise nicht der große Schläger ist. Und natürlich auch braucht so eine terroristische Zelle auch ein Minimum an ideologischer Steuerung. Also es bedarf auch eines sozusagen Chefideologen oder so. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der den Rechtsterrorismus spezifisch den Rechtsterrorismus an unser Thema toxische Männlichkeit bindet. Und das ist der sehr präsente Aspekt des Volkstodsyndroms, wenn Sie so wollen. Die Vorstellung vom Volkstod hat ja verschiedene Facetten, aber sie sind in vielen dieser Facetten sind sie eng verbunden mit Biopolitik, mit der Frage sozusagen der Reproduktion, der biologischen Reproduktion des Deutschen oder heute auch der weißen oder der europäischen Völker, die vorm Untergang stehen, bedroht sind durch virilere, aber minderwertige Gegenrassen in Anführungsstrichen. Wir wissen vom nationalsozialistischen Untergrund, dass die Opferauswahl der Mordanschlagsserie, ja, also Frau Kiesewetter ausgenommen, die gehört nicht zu dieser Serie, sondern die neun Menschen, die als sozusagen symbolisch als Migranten erschossen wurden, dass die Auswahl dieser Zielobjekte danach ging, dass sie Männer im zeugungsfähigen Alter sind. Und ich glaube, ich weiß das nicht mehr ganz genau, aber ich meine mich zu erinnern, dass es auch in einem konkreten Planungsfall, dass man das nachweisen kann, dass man gesagt hat, den töten wir jetzt nicht, der ist zu alt eigentlich, der ist jetzt keine Gefahr mehr für den Volkskörper. Das ist eine Zielbestimmung, die mit diesem Volkstodsyndrom zusammenhängt. Auch das ist älter. Der von mir eben erwähnte Manfred Röder hat an diesem Volkstodgedanken und den Gegenkonzepten dagegen sehr massiv mitgearbeitet, mitgewirkt. Es gehört zu einem derjenigen Rechtsextremen, die an diesem Feld versucht haben, Politik zu machen. Politik zu machen heißt, die eigene Politik nicht nur zuwanderungsfeindlich zu gestalten, nicht nur nationalistisch zu gestalten, sondern auch zu fördern, dass sozusagen erwünschte Familien entstehen. Zu diesem Kreis von Leuten, die wir oft heute mit dem Begriff des völkischen Siedelns verbinden, muss man Manfred Röder rechnen. Angefangen hat er bei einer Initiative oder zuerst aufgetreten, seine ersten sozusagen spektakulären, noch nicht terroristischen Auftritte waren im Rahmen einer Initiative gegen Pornografie. Weil Pornografie um 1970 rum ganz stark sozusagen als ein Element gesehen wurde, das soll die Leute davon abhalten, sozusagen im gesunden Sinne Nachwuchs für das Volk zu erzeugen. Es ist schädlich. Es ist ein schädlicher Blick auf Sexualität. Hier hat er sich erstmals engagiert und eine Person, die für als Stichwortgeber hin zum Rechtsterrorismus eine herausgehobene Bedeutung spielt, der Herausgeber der Zeitschrift Nation Europa, Arthur Ehrhardt. Ich werde später ganz kurz noch was zu ihm sagen, mit Bezug auf Rechtsterrorismus, weil das ist zu dem Zeitpunkt ein alter Mann, ein alter NS-Aktivist, der dann auch bald darauf stirbt, aber sein letzter Text, ja, sein letzter veröffentlichter Text, der auch als sein Vermächtnis in der Szene gesehen wurde, der trug den Titel Aufruf zum Widerstand gegen den Volksmord. Kurz davor hatte er in seiner Zeitschrift Nation Europa als Faksimile-Ausgabe neu veröffentlicht das Handbuch Werwolf Winke für Jagdeinheiten, das er 1944 und Anfang 1945 er persönlich als Mitarbeiter im Stab der Bandenkampfverbände im SS-Dienstrang analog eines Majors erstellt hatte. Das hat er nochmal als Faksimile rausgegeben und das ist also ein Buch, wo Bombenbauanleitungen, Anleitung zum Widerstand sozusagen aufgeführt werden. Und das hat er auch mit entsprechenden Bildern illustriert. Da stand nicht drin, ihr sollt das jetzt machen, aber die Signalwirkung, die das hatte auf eine bestimmte Szene, die sich radikalisierte, die war schon bemerkenswert. Arthur Ehrhardt war damals Funktionär der Aktion Widerstand, auf die ich gleich zurückkomme. Überschrieben habe ich diesen Vortrag mit dem vom nationalsozialistischen Untergrund verwendeten Motto Taten statt Worte. Ich denke, das muss man vielleicht nicht länger erklären. Es hat aber auch was damit zu tun, dass sehr wohl auch der Rechtsterrorismus, bin ich ein bisschen anderer Auffassung als du, Hans-Gerd, sehr wohl der Rechtsterrorismus eine Kommunikationsstrategie ist, sie läuft nur ein bisschen anders. Ja? Also sie läuft sozusagen auf drei Wegen. Sie kommuniziert in die eigene Szene, ihr könnt was tun, das ist wichtig, ist in der Szene aufgenommen worden, wir wissen das mindestens über den Dönermörder-Song von Gigi und den braunen Stadtmusikanten, Dönerkiller-Song, da wir ja nicht nachweisen können, dass die wirkliches Tatwissen hatten. Die haben das ja auch nur vermutet. Wir können davon ausgehen, dass diese Taten in einem Teil der Szene richtig gelesen wurden, obwohl es keine Tatbekenntnisse gab. Der zweite Aspekt der Kommunikation geht in die Richtung der Betroffenen, die ja sehr früh und sehr genau gewusst haben, warum ihre Angehörigen zu Opfern geworden sind. Das betrifft auch den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße. Und der dritte Aspekt der Kommunikation betrifft die breite Öffentlichkeit. Die breite Öffentlichkeit sollte das Gefühl bekommen, dass Migration und schwere Kriminalität Unsicherheit erzeugen und zusammenhängen. Ja, das war die Absicht. Wir können es nachlesen im Field Manual von Blood and Honor und schon früher können wir es nachlesen in den Turner Diaries, einem aus den 70er Jahren stammenden recht wichtigen Dokument des Rechtsterrorismus aus den USA. Diese dreifache Kommunikationsstrategie hat meines Erachtens maximale Wirkung entfaltet, mindestens auf die Gruppe der Betroffenen und auf die allgemeine Bevölkerung. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das Wort von den Parallelgesellschaften, das der Bundesinnenminister Otto Schily in die Welt gesetzt hat, im Anschluss an den Bombenanschlag, Sprengstoffanschlag, den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße gefallen ist. Ich wüsste nicht, dass er das mal korrigiert oder sich dafür entschuldigt hätte. Also es gibt eine Kommunikation und deswegen diese Parole Taten statt Worte, sie sollen sprechen, lasst Taten sprechen. Ich möchte erinnern an eine andere Parole, die mit dem NSU verbunden ist und die ich ganz bezeichnend finde, im Blick auf unser Phänomen, den Rechtsterrorismus. Einige Wochen, vielleicht auch nur Tage, ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau, vor dem Abtauchen des NSU-Trios sind die ja nochmal auf eine Demo gegangen in Dresden. Sehr bekannt sind die Aufnahmen, wie sie hier durch einen Schneegriesel gehen. Beate Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt, andere aus ihrem Umfeld. Und sie tragen ein Transparent. Sie sind an einem Transparent. Vielleicht tragen sie es nur, weil andere das gemalt haben und das ist halt ihre Bezugsgruppe. Und dieses Transparent trägt die Parole Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Das ist eine interessante Parole. Sie ist wahrscheinlich mittelbar, vielleicht aber auch unmittelbar zum NSU gekommen, durch das Wirken der wahrscheinlich gefährlichsten Neonazi-Truppe der späten 80er und frühen 90er, der Nationalistischen Front. Meistens steht sie im Schatten der Kühnen-Gruppe und der FAP in der öffentlichen Wahrnehmung. Sie war aber sehr viel geschlossener, sehr viel gefährlicher, bis sie Ende 1992 wegen ihrer im engen Zusammenhang mit dem terroristischen Anschlag auf die sogenannten jüdischen Baracken in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, in die Personen aus dem Umfeld der Nationalistischen Front mutmaßlich verstrickt waren oder die das ausgeführt haben, verboten wurde. Aber der Zusammenhang dieses Verbots ist ganz klar mit diesem Terrorakt zu sehen. Die Nationalistische Front hatte eine sehr große Ausstrahlungswirkung auf rechtsorientierte Jugendliche, insbesondere auch in den neuen Ländern. Wirklich Dutzende, und das ist buchstäblich gemeint, Dutzende von Personen aus dem weiteren und engeren Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds, meistens ein bisschen älter als die Angehörigen des Trios, finden sich nachweislich im Empfängerkreis der Propaganda der Nationalistischen Front. Und die war in der Regel überschrieben mit der Parole Nationalismus, eine Idee sucht Handelnde. Ich glaube, in der Debatte, warum in Ostdeutschland Affinitäten zum Rechtsextremismus und Rassismus in einer bestimmten Generation, die auch die meine ist, größer sind, dürfen wir nicht führen, ohne auch neben anderen Aspekten die Frage dieses massiven Drucks neonazistischer Propaganda auf den offenen Markt in den neuen Ländern mit zu diskutieren. Er erklärt das nicht allein, aber in einer multikausalen Erklärung müssen wir das auch sehen. Woher hatte die Nationalistische Front diese seltsame Parole? Die Nationalistische Front hatte diese seltsame Parole sich nicht selber ausgedacht. Sie ist in einem ihrer Entstehungsstränge, geht sie zurück auf die Jugendorganisation der NPD, die Jungen Nationaldemokraten, die 1979, 80 rum, schwer das ganz genau zu datieren, ein sehr wichtiges programmatisch-ideologisches Dokument herausgegeben haben, nämlich die Sammlung ihrer seit Mitte der 70er Jahre kompilierten Thesenpapiere, in der Rechtsextremismusforschung nicht hinreichend wahrgenommen. Und diese Sammlung aller Thesenpapiere ist überschrieben wiederum mit der Parole Nationalismus sucht Handelnde. Ich mache das hier so ausführlich, weil ich die selber so ein bisschen seltsam fand. Ich freue mich auch, wenn jemand eine ältere Belegstelle findet und mir zeigt. Im Moment kann ich sagen, das ist sozusagen die Genealogie dieser Parole, wie wir sie im Moment wahrnehmen können. Und damit sind aber auch schon ein paar zentrale Instanzen benannt, die für die Entwicklung des Rechtsterrorismus in der Geschichte der Bundesrepublik eine herausragende Rolle spielen. Und darum habe ich das auch gemacht.
Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen.
Radio frei.
Im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit beim Erinnerungsort Topf und Söhne sprach Professor Dr. Gideon Botsch aus Potsdam über Rechtsterrorismus in Deutschland. Taten statt Worte. Im zweiten Teil des Vortrags Taten statt Worte geht Gideon Botsch näher auf die Organisation von rechter Gewalt in Deutschland und Europa ein, auf die Radikalisierung und das Weiterführen nationalistischer Tradition.
Wann beginnt Rechtsterrorismus in Deutschland? Ist auch ein bisschen eine Frage der Definition. Die neuere Terrorismusforschung oder überhaupt die neuere Terrorismusdebatte ist ja davon weggegangen, ein zentrales Element der Definition von Terrorismus aufrechtzuerhalten, nämlich das Element der Gruppenstruktur. Gruppe, juristisch definiert, mehr als zwei Personen, ständig oder auf Dauer gestellt, zusammenarbeitend mit einem gemeinsamen Ziel. Wir wissen heute um das Phänomen, das unter den Begriffen Lone Wolf, Einzeltäter und so weiter diskutiert wird. Hans-Gerd Jaschke hat ja schon gezeigt, wo die Probleme dieses Einzeltäterbegriffs durchaus liegen. Das kann man lange diskutieren, aber ohne Frage haben wir heute Akte, die eigentlich als terroristisch gewertet werden müssen, die nicht mehr aus einem Gruppenzusammenhang geschehen, sondern ein einzelner Täter auf eigene Rechnung begeht. Egal in welchen Diskursen er sozusagen befangen ist, ist er nicht Teil einer Gruppenstruktur. Die Terrorismusdiskussion ist sehr deutlich dazu übergegangen, solche Phänomene heute mit Begriffen wie Lone Wolf Terrorism zu bezeichnen und dem Terrorismuskomplex zuzurechnen. Tun wir das, dann können wir sagen, spätestens mit den Mordanschlag oder dem in der Konsequenz mörderischen und auch der Absicht nach eingestandenermaßen auf Tötung orientierten Schüssen auf Rudi Dutschke 1968, im April 1968, ist ein solcher Lone Wolf vorhanden. Wir wissen, dass Herr Bachmann, der Täter, in Kontakt stand mit rechtsextremen Kreisen im Umfeld der NPD, der Otte-Gruppe der sogenannten, die selber auch auf dem Weg in den Terrorismus waren. Wir wissen, dass er die Waffe darüber bezogen hat. Wir wissen, dass er sozusagen das handlungssteuernd die Lektüre rechtsextremer Propaganda war. Er führte ja sogar ein Exemplar der, ich glaube, Deutschen Nationalzeitung in seiner Tasche mit, um Rudi Dutschke dann wirklich auch identifizieren und erkennen zu können. Orientieren wir uns an der älteren Definition von Terrorismus, die einen Gruppenzusammenhang voraussetzt, dann wird es ein bisschen schwieriger. Das hängt mit der Ermittlungs- und Kenntnislage zusammen. Man kann eigentlich sagen, die Behörden haben sich über lange Zeit konsequent geweigert, Gruppenzusammenhänge zu sehen, selbst wenn sie sehr offensichtlich waren. Das kann man, glaube ich, nicht freundlicher ausdrücken. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, das genau einzugrenzen. Ich habe das immer gemacht mit dem Anschlag von Eckart Weil, einem Westberliner Neonazi, auf einen sowjetischen Wachsoldaten am sowjetischen Ehrenmal in Tiergarten. Das hing auch damit zusammen, dass eine andere terroristische oder prototerroristische Gruppe, die in dem Zusammenhang immer diskutiert wird, die sogenannte Hengstgruppe, dass die 1971, also ein paar Monate später, aufgeflogen ist. Wir wissen allerdings heute, dass der Anführer dieser Gruppe und auch einige seiner Verschworenen, wenn Sie so wollen, schon vorher Akte ausgeführt haben, die wir eigentlich als, ja, da musste man wieder fragen, wie weit ist das mit dem Gruppenzusammenhang, im Gruppenzusammenhang geschehen, die eigentlich in den Bereich des Terrorismus führen. Verkürzen wir die Debatte. Der Beginn des Rechtsterrorismus im neueren Sinn ist ziemlich parallel mit dem Beginn dessen, was wir als neuen Linksterrorismus diskutieren. Ja, ziemlich parallel zur Radikalisierung von Teilen der Studentenbewegung, möglicherweise sogar ein bisschen früher, radikalisiert sich ein Teil des sogenannten, selbsternannten nationalen Opposition hin zum nationalen Widerstand. Ja, das beginnt mit Anschlägen auf ASTA-Büros, Treffpunkte der APO, immer auch sozusagen Büros von Organisationen, die im Verdacht standen oder tatsächlich auch mit der DDR in Zusammenhang standen. Dennoch, für mich ist das eigentlich so, dass die herausragende Zusammenballung vollzieht sich Ende 1970. Ende 1970 hat sich ein Verbund, ein Netzwerk gegründet, das sich Aktion Widerstand nennt, das von der NPD maßgeblich vorangetragen wird, der NPD relativ schnell entgleitet und in ihre Gewalt entgleitet, ursprünglich darauf gezielt war, gegen die Ostverträge, also gegen die neue Ostpolitik der Regierung Brandt, Widerstand sozusagen auf die Straße zu rufen, aus Angst davor, dass jetzt sozusagen die Tore öffnen und der Russe uns überrollt in Westdeutschland. Das war so das Angstsyndrom, was damals bestand. Die Union wollte und konnte das als Partei nicht mitgehen, obwohl es einzelne Unionspolitiker gegeben hat, die da eigentlich geliebäugelt haben mit, weil das ziemlich rasch in Gewalt überging. Schon in den letzten beiden Wahlkämpfen der NPD in den 60er Jahren hatte sich Gewalt aufgeschaukelt. Im besonders intensiv geführten baden-württembergischen Landtagswahlkampf 1968, insbesondere beim Bundestagswahlkampf mit der für die NPD letztendlich verheerenden Deutschlandtour von Adolf von Tadden, die immer begleitet war von Exzessen oder oft begleitet war von Exzessen des Ordnerdienstes der NPD, des OD, eine der wichtigsten Personenzusammenhänge auf dem Weg zum Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der eine wichtige, der Ordnerdienst der NPD. Es gibt wirklich grausame Szenen, die Kantate Schlacht, wo in den Kantate Seelen in Frankfurt am Main Gegendemonstranten brutalst zusammengeschlagen und verprügelt werden von dem Angehörigen des Ordnerdienstes vor laufenden Kameras im Prinzip. Oder auch Schüsse, die der Leiter des Ordnungsdienstes in Kassel, Kassel hat schon eine Rolle, hat schon sozusagen eine gewisse Geschichte, was Rechtsterrorismus angeht, wie übrigens auch München und ein paar andere Orte, in Kassel der Leiter des Ordnungsdienstes auf Gegendemonstranten schießt und einen dabei verletzt, oder vielleicht sogar zwei, dann scheitert die NPD. Nicht zuletzt, weil ihr Anspruch als Ordnungspartei aufzutreten und diese Krawallszenen nicht miteinander übereinstimmen. Ja, das kriegt man nicht auf eine Reihe, die Wähler wollen das nicht. Die hören NPD, Krawall wollen wir nicht, das ist nicht das, was wir wollen. Sie scheitert knapp, aber sie scheitert. Und dann radikalisiert sie sich. Sie ruft zu dieser Aktion Widerstand auf. Wiederum in Kassel kommt es 1970 zu Krawallszenen angesichts des, es kommt zu Krawallszenen und dann gibt es in Würzburg Ende Oktober 1970 eine große Saalveranstaltung, wo viele junge Leute hinkommen aus den nationalistischen Jugendverbänden, aus den, den gerade in Gründung befindlichen jungen Nationaldemokraten, die wollen mehr. Die wollen loslegen. Unter anderem werden Transparente gezeigt mit der Parole Brand an die Wand. Also hier auch schon die Drohung gegenüber Politiker, durchaus schon 1970. Und schon früher haben wir eigentlich Proskriptionslisten in der Bundesrepublik, können wir festmachen. Und dann ziehen sozusagen die jungen Leute gegen den Beschluss der Leitung auf die Straße und Gegendemonstranten werden zusammengeschlagen. Es kommt zu Ausschreitungen. Eine kleinere Gruppe kommt aus West-Berlin, fährt zurück nach West-Berlin und will noch mehr als das. Hat sich eigentlich seit Monaten darauf vorbereitet, loszuschlagen, sind da so ein bisschen ins Stocken geraten. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 1970 schießt der Hilfssanitäter Eckart Wild, damals 20 Jahre alt, auf einen Wachsoldaten am sowjetischen Ehrenmal. Wer Berlin ein bisschen kennt oder noch aus der Zeit der Teilung kennt, das lag paradoxerweise im Tiergarten und damit im Westsektor, im britischen Sektor. Deswegen wird dieses ganze Verfahren dann auch vom britischen Militärgericht geführt. Das Militärgericht sieht das absolut als Einzeltat. Wir haben aber sehr deutliche Hinweise, damals sind die schon diskutiert worden, dass es sich nicht um eine Einzeltat gehandelt hat. Insbesondere hat es ein Tatbekenntnis gegeben. In der Nähe des Tatorts, in einem Teil des Tiergartens, dem Mozart-Pavillon, werden Parolen gefunden, die eindeutig auf die Aktion Widerstand verweisen. Flugblätter werden dort gefunden und dort spricht man von Liquidierung. Ja? Später wird Eckart Weil sagen, ich wollte den ja nicht erschießen, ich wollte ja nur ein Zeichen setzen. Ne? Es gibt noch eine Reihe anderer Hinweise, die darauf hindeuten, dass Eckart Weil aus einem Gruppenzusammenhang heraus gehandelt hat, die sehr ernst zu nehmen sind. Wie in vielen Feldern der Rechtsextremismusforschung, insbesondere auch im Bereich des Rechtsterrorismus, fehlen uns empirische Studien. Aktenmaterial über diesen Fall muss vorhanden sein, in Deutschland, in Berlin, wie im Bund, wie in Großbritannien, wahrscheinlich auch in der Sowjetunion und in Ostberlin. Es ist nicht erforscht. Das ist ein dringendes Desiderat, weil ich wirklich meine, dieser Anschlag wenige Monate nach der Gründung der RAF, ganz parallel dazu, muss erforscht werden. Und vor allem die Frage der Gruppenstruktur muss aufgearbeitet werden. Hat Eckart Weil als Einzeltäter gehandelt oder nicht? Mehr spricht dagegen. Er wird eigentlich so ein Urgestein des Rechtsterrorismus werden. Er wird noch bis in die 80er Jahre hinein, vielleicht bis in die 90er Jahre hinein in Deutschland und Österreich in diesem Zusammenhang immer wieder gesucht werden, auffällig werden. Taten werden ihm zugerechnet. Im Einzelnen kann ich nicht nachvollziehen, welche davon tatsächlich auf seine Kappe gehen sozusagen. Aber da beginnt eine rechtsterroristische Karriere, mutmaßlich, mit dieser Tat. Weil kommt, wie eigentlich fast alle Rechtsterroristen der ersten Generation, aus den Rechten Jugendverbänden, die sich selbst als nationale Jugendverbände oder heimattreue Jugendverbände bezeichnen. Im Wesentlichen sind das um das Jahr 1970 herum noch die Wikingjugend und der Bund Heimattreuer Jugend. Der Bund Heimattreuer Jugend wird sich später spalten. Der eine Teil heißt dann Freibund, tritt deutlich softer auf, den gibt es bis heute. Der andere Teil nennt sich Heimattreue Deutsche Jugend oder erst Heimattreue Jugend, dann Heimattreue Deutsche Jugend und tritt funktional an die Stelle der Wikingjugend. Für diese Zeit scheint mir der BHJ eigentlich der radikalere im Vergleich zur Wikingjugend. Das ändert sich im Laufe der 70er. Auch das ein Forschungsdesiderat. Wir haben keine zusammenhängende Studie über den Bund der Heimattreuer Jugend. Ich sage es, weil wir in Thüringen sind, bei Weil kommt noch eine Berliner Gruppe dazu, das ist die Gesamtdeutsche Jugend, heißt die, glaube ich. Die ist nämlich geführt von Frank Schwert, damals noch Westberliner, rechtsextremer Kader, hier in Thüringen nicht ganz unbekannt. Immer im Verdacht, möglicherweise V-Mann gewesen zu sein. Nach Angaben des Brandenburgischen Verfassungsschutzes war er zumindest kein V-Mann des Brandenburgischen Verfassungsschutzes. Diese Jugendverbände haben Wehrsport betrieben, Kleinkaliberschießen, sich vorbereitet auf militante Aktionen und sie sind für die erste Phase des Rechtsterrorismus in Deutschland von zentraler Bedeutung. Etwa um die Zeit, über die ich hier spreche, ich glaube 1969, vielleicht schon 1970, vielleicht auch 71, die Datierung ist mir nicht geglückt, zumindest nicht mit Blick auf diesen Vortrag, erscheinen in einer Zeitschrift mit dem Titel Widerstand, die heißt schon damals so, Revolte-Songs aus der Feder eines gewissen Thorsten Sievers. Dahinter verbirgt sich Henning Eichberg, danke schön. Ich habe dich nicht gefragt, um dich vorzuführen, aber ich sah dein wissendes Gesicht, Felix. Gut, weil ich die Frage nicht beantworten, jetzt hat's geklappt. Also, Henning Eichberg. Henning Eichberg gilt als Vordenker der neuen Rechten, das muss man einschränken. Ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Interessant an diesen Revolte-Songs ist, dass sie im Grunde genommen sich lesen. Wir wissen nicht, wie sie sich anhören. Wir können es mutmaßen, weil manche auf bekannte Lieder sozusagen getextet scheinen. Sie lesen sich wie Texte des Rechtsrock. In der ganzen hämischen, zweideutigen, ironischen, ultrabrutalisierten Art, wie wir sie aus dem Rechtsrock kennen. Überschrieben sind die von Thorsten Sievers mit einem kurzen Absatz, in dem er sagt, während sich die überalterten Funktionäre verwirrt die Augen reiben, singt man zu den harten Rhythmen der Beatgitarren die Lieder von der Revolte. Ich habe das so interpretiert, dass ich sage, das ist der Anfang des Rechtsrock in Deutschland. Mein Kollege Christoph Schulze widerspricht, weil er sagt, wir können ja nicht nachweisen, dass das wirklich Rockmusik ist. Und wir können vor allem nicht nachweisen, dass es wirklich jemals gesungen wurde. Ich möchte Sie nur auf einen dieser Songs aufmerksam machen. Das ist der Mauersprenger-Song. Unterschrieben mit der zweideutigen Zeile zu singen und zu Protokoll zu geben, mit tierischem Ernst, eine Form der Selbstdistanzierung, die wir auch im Rechtsrock manchmal erleben. Ja, also man tut so, als würde man ja nur rumblödeln. Zur Melodie von Drum links 2-3. Hier heißt es, und das ist die Stelle, auf die ich eigentlich aufmerksam machen möchte, in Südtirol und Algier, da lernten wir recht fix, doch unsere Hauptschau ziehen wir ab in Berlin am Tage X. Es geht da noch weiter, ich erkläre das gleich, warum ich das so hervorhebe. Es geht da noch weiter, es wird zum Beispiel gesagt, wir handeln nur über Kimme und Korn mit dem roten Bürokratenpack. Ja, wir verhandeln nicht mit denen, wie der Brand das will, der Verräter Willi Frahm. Ja, das machen wir nicht, wir schießen auf die. Willi Brandt, Herbert Frahm, vielen Dank. Das heißt dann später auch noch mit Bezug auf Sprengstoff, Plastik sei das beste Argument, drum zittert links, drum zittert rechts, wenn es an der Mauer knallt. Wir scheißen auf die Friedlichkeit und probieren es mit Gewalt. Entschuldigung für das Zitat, so steht es hier, großer Intellektueller Henning Eichberg. Ne? Also, in Südtirol und Algier, da lernten wir recht fix, doch unsere Hauptschau ziehen wir ab in Berlin am Tage X. Wir haben um das Jahr 1970 eine Lage, die man durchaus als toxische Lage bezeichnen kann, weil es mindestens 5 verschiedene Einflussfaktoren gibt, die auf eine Radikalisierung des rechtsextremen Milieus hinweisen. Eine davon hängt mit dem Niedergang der Wahl- und Protestpartei NPD zusammen, dem gescheiterten Einzug in den Deutschen Bundestag und der Radikalisierung im Zuge der Wahlkämpfe, aber auch der Enttäuschung über diesen Einzug und dem Gefühl, jetzt wollen wir mehr, jetzt müssen wir losschlagen. Auf dem Weg hat es ja nicht geklappt, parlamentarisch geht es nicht, jetzt brauchen wir richtig handfeste Argumente und diese alten Funktionäre, die uns immer in Ruhe und Sicherheit wiegen, das reicht uns nicht. Das ist eine Situation, die wir heute durchaus auch gewärtigen müssen. Wenn es so ist, dass die AfD mit ihrem Versprechen innerhalb kürzester Zeit die politischen Verhältnisse in Deutschland umzukrempeln, Das ist das Versprechen, was Björn Höcke hier in Erfurt immer wieder gegeben hat und an vielen anderen Gelegenheiten auch. Wenn sie mit diesem Anspruch scheitert und es sich zeigt, dass die Arbeit der nationalen Opposition doch schwieriger ist als gedacht und vielleicht mehr Zeit braucht, dafür sprechen die erfolgreichen Beispiele des Front National, der FPÖ, des Vlaams Belang und anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa, dann könnte das zu Enttäuschungseffekten führen, die uns möglicherweise in den nächsten Monaten, vielleicht auch in den nächsten ein, zwei Jahren weitere schlimme und schwere Anschläge entgegensehen lassen. Das ist keine Prognose, sondern ich halte die Situation für gefährlich im Moment. Das muss aber nicht so kommen. Das hängt auch davon ab, wie viel Gegenwind solche Tendenzen polizeilicherseits bekommen. Welche Faktoren spielen rein in diese Situation 1970? Zunächst die alte Tradition rechtsextremer Gewalt, über die wir gleich von Klaus Teweleit deutlich mehr noch erfahren werden. Sie ist ja noch lebendig. Die Menschen leben ja noch. Ja? Die Freikorpskämpfer sind ja noch da. Sie sind ja 1970 noch nicht tot. Zumindest nicht alle. Aber auch diejenigen, die in der Weimarer Republik im weiteren Verlauf rechtsextreme Gewalt angewendet haben, die Gewalt im Nationalsozialismus, die Tradition des Werwolf, der immer eher eine Kommunikationsstrategie war, als wirklich ein effektiver Teil deutscher Kriegführung. Der Werwolf war ja eigentlich, Sie wissen das vielleicht, Werwolf war sozusagen die Ankündigung, die propagandistisch breitgetretene Ankündigung, wenn unser letztes Aufgebot, der Volkssturm, überrollt wird, dann werden sich Einheiten von jungen, fanatischen Hitlerjungs, SS-Angehörigen, deutschen Männern und Frauen zusammenschließen und Widerstand leisten. Und die bilden wir dafür aus. Die Alliierten hatten wirklich sehr, sehr große Angst davor, was dazu führte, dass unter dem Werwolf-Vorwurf eine ganze Menge von Jugendlichen und jungen Erwachsenen inhaftiert wurden, nicht nur in der sowjetischen Besatzungszone, durchaus auch zu Unrecht. Diese Tradition war auch danach nicht vorbei. Insbesondere ist hier der Bund Deutscher Jugend zu nennen, der 1952 aufgelöst wurde, verboten wurde durch ein alliiertes Eingreifen auf Adenauers Hinweis hin. Unter anderem deswegen, weil er Partisanengruppen ausbilden wollte und weil er lange Proskriptionslisten führte, auf denen sich nicht Leute befanden, die tatsächlich irgendwie mit Kommunismus in Beziehung standen oder der DDR. Das wäre schlimm genug gewesen, aber hier fanden sich wirklich hochrangige Politiker der SPD und der Gewerkschaften, die man am Tag X ausschalten wollte. Ja. Der Tag X ist ein Motiv, das sich durch den deutschen Rechtsextremismus seit der Nachkriegszeit immer durchzieht. Das ist nicht neu. Ja. Der Tag X, da müssen wir bereit sein und zuschlagen können. Also das war noch nicht tot. Und um diese unmittelbare Verbindung zu zeigen, im BDJ, da gab es durchaus auch mal eine große Straßenschlacht. An dieser Straßenschlacht war beteiligt Friedhelm Busse, der später der Anführer einer der bedeutsamen Gruppen wird, die sich in Rechtsterrorismus entwickeln, Anfang der 80er. Später war er dann auch der Vorsitzende der FAP und dann am Ende seines Lebens wieder NPD-Mitglied. Friedhelm Busse ist nicht nur bei dieser Straßenschlacht, von der heute keiner mehr was weiß, aufgefallen 1951 oder 1952, sondern auch mit dem Versuch, irgendwie mit Sprengstoff zu hantieren, Bomben zu bauen. Wie weit er da gekommen ist, will ich gar nicht beurteilen. Das ist die eine Tradition. Die zweite ist, seit Anfang bis Mitte der 1960er nimmt ein Teil der jüngeren Rechtsextremisten aus den Jugendverbänden europäische Kontakte auf. Ja? Und das ist auf zwei Ebenen für uns relevant. Das eine ist, dass diese Jugendverbände alle sich einigen auf Südtirol-Arbeit. Südtirol-Arbeit heißt, man unterstützt sozusagen die deutsche Volksgruppe im italienischen Südtirol, die tatsächlich darunter litt, dass das versprochene Autonomiestatut verzögert wurde von der italienischen Regierung. Aber die Antwort der Südtiroler Volksgruppe war ja sozusagen Sprengstoffanschläge auf Sendemasten des italienischen Rundfunks RAI, die sogenannten Bumser, die Südtiroler Bumser. Und mit denen kommt man in Kontakt. Man beteiligt sich auch unmittelbar an solchen Aktivitäten. Zumindest gibt es einige Hinweise darauf. Das ist sozusagen die eine internationale Dimension. Es gibt übrigens auch, das habe ich jetzt mal rausgelassen, aber es gibt auch damals schon erste Kontakte in Richtung der arabischen Welt und der Palästinenser. Die sind nicht ganz unwichtig für den Zusammenhang. Die haben aber in ihren Ursprung eigentlich auch in den späten 60er Jahren, also eigentlich 67 folgende sozusagen. Wichtig ist aber auch, also Südtirol hätten wir jetzt abgearbeitet, ja. Wichtig ist aber auch, dass es Kontakte gibt zu europäischen Gruppen, wo man eine Gleichrichtung ahnt, und zwar Gruppen, die dem alten Feind zuzurechnen sind. Das Neue an der neuen Rechten ist zumindest in einer wesentlichen Dimension, dass sie sagt, mit der Dekolonialisierung, mit dem Verlust unserer Kolonien, mit dem Untergang der weißen Vormacht auf der Welt, ja, sind die innereuropäischen Bruderzwistigkeiten zweitrangig. Wir verzichten auf alle Symbolik, die uns daran hindert, eine europäische Kampfgemeinschaft der europäischen Nationalisten zu schaffen. Jede Nation soll als Nation bestehen bleiben in Europa, aber wir müssen zusammen die Vormacht des weißen Mannes verteidigen. Das ist sozusagen das Gefühl, was sich bei jüngeren Kreisen in der nationalistischen Rechten Europas in den 60er Jahren einstellt. Es gibt europäische Jugendtreffen, Jugendcamps. Der eben erwähnte Arthur Ehrhardt ist ein Förderer davon, der organisiert die mit. Er schickt auch junge Leute, die er für ausbaufähig hält, dahin. Unter anderem Henning Eichberg. Ich wollte das jetzt gar nicht erzählen. Wie viel habe ich noch? Ja, schaffen wir. Ich wollte das jetzt gar nicht unbedingt erzählen, aber weil wir jetzt schon dabei waren und hier diese Spartanerhelme gesehen haben. Henning Eichberg berichtet über dieses Jugendcamp und er sagt, dass Franzosen ausrichten, und er sagt, was ihn so beeindruckt hat, die haben sich sozusagen an verschiedenen Freiheitskämpfern, aber das gemeinsame Symbol dieses Jugendlagers mit Wehrsporteinheiten war der Helm der Spartaner. Damals, wir sprechen über 1966, also Traditionslinien, die oft verloren gehen, weil wir so einen schlechten Zustand der zeitgeschichtlichen Rechtsextremismusforschung haben, wissen wir das alles gar nicht mehr, obwohl es ja alles aufgeschrieben ist. Ja. Man kommt in Kontakt mit Leuten, die im Zusammenhang mit der OAS, mit also dieser illegalen Gewalt, tätigen terroristischen Organisation, die Widerstand gegen den Rückzug der Franzosen aus Algerien praktiziert. Mit diesen Leuten, mit diesen Mördern kommt man in Kontakt und ist beeindruckt davon. Ja. Von Leuten wie Dominique Venner und anderen. Also Südtirol und Algier. Aber eine dritte Traditionslinie, die hier reinspielt und dieses toxische Gemisch zustande bringt, man hat schon seit Jahren Aktionen gegen die Mauer gemacht. Die hatten gewisse Sympathien auch in der Bevölkerung. Sprengstoffanschläge auf die Mauer. Man war auch teilweise aktiv in der Fluchthilfe. Das waren aber auch viele gute Demokraten, die gerade in West-Berlin geholfen haben, dass Leute da rauskamen, die denen drohte, nach Vorkuta deportiert zu werden oder so. Aber man hat sich auch da getummelt. Ja? Man hat sich da, war da aktiv. Viele von dieser ersten Generation von Rechtsterroristen sind aus der DDR übergesiedelt oder aus der DDR geflüchtet. Man hat so eine Aktion gemacht und man macht sie weiter und man verschärft sozusagen die Gangart und man gerät sozusagen in Auseinandersetzung mit der Neuen Linken in mehrerer Hinsicht. Man steht sozusagen Angehörigen der Neuen Linken bei Protestaktionen gegenüber. Man wird vielleicht von denen auch angegriffen, mit Steinen beworfen, mit Stinkbomben beworfen. Andererseits ist man auch fasziniert von deren Willen zur Tat. Dann Bereitschaft zur Tat, also das wirkt auch ein auf diese Szenerie. Und schließlich kriegt man um 1970 rum dieses ganze Syndrom, alles geht unter. Das deutsche Volk geht unter. Wir haben eine verräterische Landesregierung, die Geburtenzahlen gehen seit 5 Jahren zurück, Pillenknick 1965, ne? Die Geburtenzahlen gehen seit 5 Jahren zurück. Wir haben diese ganze Pornoindustrie und Frauenbewegung, dieser ganze Antifeminismus spielt eine extrem wichtige Rolle in diesem gesamten Syndrom, zu sagen, wir stehen vor dem Untergang, wir müssen jetzt handeln. Jetzt wie Aktion und Widerstand. Das sind die beiden zentralen Worte. Übrigens wird das Symbol der Aktion Widerstand, ein weißes W auf rotem Grund, von den jungen Nationaldemokraten, die sich heute junge Nationalisten nennen, bis heute verwendet. Die Tradition ist da, in der Rechten ist die da. Man erinnert sich an diese Dinge. Ja, NS heute, wir haben das vorhin bei meinem Kollegen Robert Klaus gesehen, NS heute macht eigentlich in jeder Ausgabe stinklangweilige Berichte alter Männer über ihre Heldentaten in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren. Das ist wirklich so eine Traditionsbildung aus neonazistischer Perspektive.
Im Rahmen der Tagung Toxische Männlichkeit beim Erinnerungsort Topf und Söhne sprach Professor Dr. Gideon Botsch aus Potsdam über Rechtsterrorismus in Deutschland. Taten statt Worte. Im letzten Teil des Vortrags spricht Gideon Botsch über die Versäumnisse in der Politik im Kampf gegen Rechts, über die Chronologie des Rechtsterrorismus und nimmt sich noch Zeit für Fragen.
Also was wir haben eine Art Inkubationsphase, die irgendwo 1967, 68 einsetzt und irgendwo in die 70er Jahre reinragt. Eine Phase, die man als prototerroristische Phase bezeichnen kann, die Ausdruck findet in Taten wie der von Eckart Weil und einigen anderen, die hier zu nennen wären. Trägergruppe, wie gesagt, sind die nationalistischen Jugendverbände. Diese Ausbildungsleistung will man professionalisieren, man will sie besser machen. Das ist der Beginn der Wehrsportgruppen, die sich zu einem wesentlichen Teil in ihrer Zusammensetzung speisen aus Angehörigen der nationalen Jugendverbände, die dort zu übergeordneten Wehrsportlagern gehen, insbesondere bei der Wehrsportgruppe Hoffmann. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass die Bundesregierung und die meisten Landesregierungen diese Gefahr gar nicht wahrnehmen, wollen oder tun. Wir haben eine liberale Innenpolitik, die von Verboten nicht viel hält. Darüber kann man auch streiten. Das letzte Verbot einer rechtsextremen Organisation bis für ein Jahrzehnt ist 1969, glaube ich, ergangen. Dann wird die ganzen 70er Jahre durch, also in der Zeit, in der sich diese Gruppen zusammenballen und dieses toxische Gemisch entsteht, was dann 1980, 10 Jahre später, erneut zu einem Ausbruch kommt, da wird eigentlich überhaupt nicht wirklich konsequent gegen vorgegangen. Taten, die passieren, werden meistens als Einzeltaten gewertet oder wenn, dann als Taten kleiner Gruppen. Verboten wird gar nicht bis zum Verbot der Wehrsportgruppe im Januar 1980. Also da ist schon sehr viel versäumt worden. Und dieser Mangel an Repressivität, wo sie geboten wäre, ja, wo sie dringend geboten wäre, der ist schon auch ein Problembaustein in dem, was sich dann entfaltet. Ich könnte jetzt die Chronologie der Ereignisse im Rechtsterrorismus abspulen. Dann ist der Felix mir böse. Ich finde das nicht das zentrale Problem. Seit dem Bekanntwerden des NSU sind einige dieser Aspekte, die auch in der Fachöffentlichkeit fast unbekannt waren. Ich fand das relativ früh relativ interessant und habe mich relativ früh damit beschäftigt, aber es ist nicht was, was sozusagen im Mainstream der Rechtsextremismusforschung diskutiert worden wäre. Man kann die Station nochmal benennen, ne? Hans-Gerd Jaschke hat es vorhin auch getan. Wir haben sozusagen gegen Ende der 70er Jahre haben wir eine Verdichtung. Man fängt an, Bundeswehrkasernen auszuräumen oder sich anderswo Waffen zu beschaffen, Banken zu überfallen. Es gibt die ersten spektakuläreren Aktionen, vor allem die von Peter Naumann, einem Funktionär der jungen Nationaldemokraten, verübten Sprengstoffanschläge auf Sendemasten zur Verhinderung der Ausstrahlung von Holocaust. Das gelingt übrigens auch, im Sendebereich Koblenz, wenn ich mich richtig erinnere. Da sind schon ein paar hunderttausend Haushalte vom Fernsehen abgeschnitten. Ja. Das Ganze explodiert im Jahr 1980. Ja. 1980 ist das Jahr, in dem Manfred Röder mit seinen deutschen Aktionsgruppen zum Terrorismus übergeht. Das kostet mehrere Menschenleben in Hamburg bei einem Anschlag auf ein Asylbewerberheim, der übrigens auch wieder mit Bekenntnis, da stand das war auch nie zweifelhaft, dass das eine rechtsextreme Tat war, ob sie jetzt terroristisch zu werten war, das wurde eher noch diskutiert. Dem bekannten Vorfall des Oktoberfest-Attentats, das ja nicht wirklich aufgeklärt ist, wo wir immer noch nicht genau wissen, was es ist. Ich habe in einer Diskussion mit Ulrich Chaussy, dem besten Kenner, gesessen und der hat sehr vehement gesagt, wir können diese Tat nicht lesen und wahrscheinlich werden wir sie nie lesen können. Anders als die Taten des NSU beispielsweise, wissen wir nicht und werden nie genau wissen, was das sollte, wer das geplant hat, Einzeltäter oder nicht, was dort genau passiert ist. Wir kriegen das nicht hin, weil wir nicht wissen. Wir wissen, es ist eine Tat von einem Rechtsextremen verübt, der in einem Gruppenkontext stand. Was genau das sollte, wer das zu verantworten hat, können wir nicht rauskriegen. Werden wir auch nicht rauskriegen, selbst wenn wir in die Akten rankommen. Da ist einfach schlecht ermittelt worden damals oder in die falsche Richtung ermittelt worden. Außerdem gibt es in München, im Nachgang davon gibt es dann noch den Mord an dem Verleger-Ehepaar Pöschel-Lewin in Erlangen. Ein Mord an einem Juden und seiner Lebensgefährtin, einem deutschen Juden und seiner Lebensgefährtin. Es gibt eine Schießerei, in deren Verlauf Frank Schubert, einer der Menschen aus der Gruppe um Friedhelm Busse zu Tode kommt. es gibt eine Reihe von solchen Vorgängen. Ich habe das mal zusammengerechnet, habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, wir reden über etwa 30 Tote infolge einer bis ins Jahr 82 andauernden Gewaltserie. Ja, darunter sind allerdings einige Täter, die im Zuge der Tatausübung sterben, also einige Rechtsextremisten, aber allein die 12 Opfer des Münchner Oktoberfestattentats spielen da rein, und es ist ja oft gesagt worden, es hat keinen vergleichbaren Stellenwert in der deutschen Erinnerungskultur wie die Taten der RAF. Ganz eindeutig nicht. Oder Vergleichbares. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich hätte es vorbereiten müssen, das habe ich leider dann vergessen, das noch zu machen. Ich hatte es auf meiner Agenda, die Zahlen nochmal zu prüfen. Lesen Sie es bitte in meinem Buch nach. Also kaufen Sie das Buch und dann lesen Sie es nach. Ich habe es jetzt wirklich nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall ist das diese Zeitspanne bis 82. Da gibt es noch so eine Art Amoklauf, könnte man sagen. Also ein Rechtsextremist, der durch eine Straße, Innenstadtstraße läuft und auf Leute schießt. 85 gibt es, 85 oder 87, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, gibt es einen Anschlag auf ein Wohnhaus mit Toten durch ein Mitglied der in der Zwischenzeit gegründeten Nationalistischen Front. Und dann haben wir natürlich die terroristischen Anschläge, die mit den 1990ern beginnen. Wir haben davor schon eine Reihe von Taten, Sprengstoffanschlägen und so weiter, die auch zu nennen sind, bis dann eben hin zu den Taten der 2000er, was ja keineswegs nur der NSU ist. Das ist ja ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Also einer derjenigen, die mit unserem brandenburgischen Oppositionsführer, Fraktionsvorsitzender der größten Oppositionsfraktion 2007 mutmaßlich in Athen gewesen ist, bei einem Neonazi-Aufmarsch. Einer der Personen, die sich dort bewegten, ist der Norman B. Aus München, der in einen wirklich grausame Schlägerei, in dem ein einzelner Passant griechischer Herkunft halb zu Tod getreten wird, in München verwickelt ist, dann ins Gefängnis geht, und während er im Gefängnis geht, übergibt er sozusagen die Führung seiner Kameradschaft in München an einen anderen Neonazi, an Wiese, und die planen, das kann man sich vielleicht erinnern, die planen unterschiedliche Anschläge, einen Anschlag auf den Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterkandidaten von München damals, den sie vorher persönlich bedroht haben. Sowas geht oft voraus. Ja. Auch Eckart Weil hat vorher sozusagen rumrandaliert bei einer Veranstaltung mit dem Westberliner Bürgermeister, regierenden Bürgermeister Klaus Schütz. Ja. Also oft haben wir solche Ausraster, solche Szenen, bevor die Leute wirklich in den Untergrund gehen. Und oft sehr schnelle Radikalisierung. Ich schweife ab. Die wollten Anschlag begehen auf die Grundsteinlegung der Synagoge in München durch die damalige Zentralratsvorsitzende und Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in Bayern, Charlotte Knobloch. Sie erinnern sich, in diesem Januar hat es die AfD-Fraktion in München gewagt, ich sage das wirklich so, während der Rede von der Shoah-Überlebenden Knobloch, den Raum, also nicht alle aus der Fraktion, aber die Mehrheit der Fraktion, den Plenarsaal zu verlassen. Das ist ein Skandal, der in seiner Skandalträchtigkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird. Was Vergleichbares hat nur die NPD in Sachsen sich bisher geleistet. Aber wir normalisieren das ja heute alles. Das ist ja, die AfD scheint ja eine demokratische Partei zu sein. Ich weiß auch nicht. Gut, verzeihen Sie mir die Bitterkeit. Man wundert sich manchmal nach bei 20 Jahren Rechtsextremismusforschung, was hier alles als nicht rechtsextrem noch durchgeht. So, wir könnten das fortschreiben. Dann schimpft der Felix Steiner. Ich möchte auf zwei Aspekte eingehen, die mir wichtig scheinen. Weil die reine chronologische Reihung der Taten reicht mir eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich gerne in die Diskussion über Kontinuität und Wandel darin. Und wir haben hier zwei relevante Aspekte. Der eine ist tatsächlich von Hans-Gerd Jaschke schon angesprochen worden. Haben wir einen Wandel in der Struktur der ausgewählten Opfer? Antisemitismus ist immer dabei. In jeder dieser Phasen ist Antisemitismus dabei. Er ist immer kopräsent und spielt immer eine Rolle, auf die eine oder andere Weise. Darüber hinaus können wir aber sehen, dass die erste Phase des Rechtsterrorismus geprägt ist durch Anschläge auf Symbole der deutschen Teilung, respektive auf Instanzen, die als Beförderer dieser Teilung wahrgenommen werden, die also unter Kommunismusverdacht stehen, inklusive der neuen Linken. Das ist die erste Phase. Daran arbeitet man sich bis Anfang der 70er Jahre ab. Eine zweite Phase, man macht das auch weiter, alles was jetzt kommt, ist sozusagen additiv dazu. Man gibt diese Feindbilder nicht auf, vielleicht werden sie weniger relevant, es kommen additiv neue dazu. Die zweite Phase ist geprägt durch Angriffe auf Symbole der Erinnerungskultur. Das geht nicht erst los mit dem Anschlag auf die Sendemasten. Ist ganz interessant, sich das anzugucken in der Struktur der Radikalisierung der deutschen Aktionsgruppen um Manfred Röder. Zuerst greift man eine Anne-Frank-Ausstellung in Esslingen, glaube ich, im Rathaus an. Dann noch ein Symbol, ich weiß nicht mehr ganz genau welches, der Erinnerungskultur. Und in dritter Instanz kommt dann das Neue dazu, mit der gesamten Umschichtung der rechtsextremen Kampagnen auf das Ausländerthema, wie man das damals nennt. Also mit der Umorientierung auf die Frage einer rassistischen Ablehnung von Zuwanderung. Das ist charakteristisch für das Jahr 1980 und lässt sich an vielen, vielen verschiedenen Facetten festmachen. Damit geht man jetzt auch über, gezielt Ausländer als Individuen oder als Gruppe anzugreifen. Und die Toten, die deutschen Aktionsgruppen dann auf dem Gewissen haben, sind tatsächlich vietnamesische Boat People. Die jüngste Phase ist geprägt durch eine neue Schuldzuschreibung. Und die ist insofern tatsächlich neu, als, wie ich ja schon gesagt habe, man hat schon vorher angegriffen Personen, die man als politische Repräsentanten gesehen hat. Man ist vielleicht nicht so weit gekommen, weil die zu gut geschützt waren oder so, aber das waren sozusagen schon auch Objekte, an die man ran wollte. Jetzt geht man dazu über, seit einigen Jahren Menschen zum Objekt von Angriffen zu machen, die Martin Sellner als Austauscher bezeichnen würde. In einer durchaus antisemitischen Passage, auch wenn der Antisemitismus hier nicht manifest geäußert wird, im Sinne von, das sind Juden, aber sozusagen die Feindzuschreibung, es ist hier sehr antisemitisch, das von ihm durch ein Nachwort versehenen Buches über den großen Austausch von Renaud Camus in Schnellroda erschienen bei Antaios, beschreibt er, dass der eigentliche Feind nicht die Migranten sind, sondern die Austauscher, nämlich diejenigen, die alle hierher bringen. Wenn die da in ihrer Heimat bleiben, ist das ja für uns kein Problem. Der Feind ist der Austauscher und den muss man bekämpfen. Das ist die Logik, die hinter dem Christchurch-Attentat steht und weshalb es eben doch einen sehr engen Konnex gibt zwischen Martin Sellner und diesem Attentat, auch wenn Martin Sellner mit diesem Attentat als Täter wahrscheinlich nichts zu tun hat. Ne? Und das ist neu und das trifft jetzt wirklich, das kann jetzt dann wirklich jemand treffen wie Herrn Lübcke, der kein Politiker ist, mit Verlaub. Der Mann ist Regierungspräsident, das heißt, er leitet eine Mittelbehörde. Ja, er ist sozusagen er ist natürlich auch Politiker mal gewesen, weil er im Hessischen Landtag saß, aber darauf beziehen sich ja nicht, ich bin ja gleich fertig, darauf bezieht sich der Mord ja nicht, sondern auf sein Handeln als mittlerer Verwaltungsbeamter einer Landesmittelbehörde, ja, der hier sozusagen zum Feind erklärt wird, weil er nicht nur das tut, was geboten ist, sondern das auch noch begründet humanistisch, in einer Situation, in der man ihn selbst gebracht hat. Kagida, die Gruppe, an der Stefan E. und seine Freunde mit dranhingen, Kagida hat diese Situation damals in der Versammlung herbeigeführt. Man hat ihn zu dieser Aussage gebracht, dann hat man die Aussage in die Welt gesetzt und gesagt, der ist das Symbol. Wenn Sie sich überlegen, wie viele Leute damit gemeint sind, ein baden-württembergischer AfD-Funktionär, jetzt im Stadtrat von Freiburg, hat mal gesagt, wir müssen den Austausch, hat eine Liste von sozusagen, wir müssen die alle sozusagen, von denen müssen wir uns allen befreien, in einer sehr drastischen Sprache, ich habe das genaue Zitat jetzt nicht im Kopf, und er benennt eine Gruppe, er benennt explizit eine Zahl, die liegt so bei 800.000 Personen. Das ist ein kühner Plan, bitte? Ja. Essen kommt. Also, wer sind die Träger der Taten? Die Träger sind zunächst in den 60er, 80er Jahren Jugendbünde, es geht dann über auf, und die JN, es geht dann über auf die Wehrsportgruppen. Neu ist in den 1980er Jahren, dass neue Trägergruppen dazukommen, die Jugendverbände immer weniger wichtig werden, jetzt kommen Neonazi-Gruppen und nochmal eine Stufe weiter, in den 90er Jahren sind das dann eher Netzwerke, losere Gruppenstrukturen, die sich hier zu Terrorismus zusammenfinden, beziehungsweise solche, die dem Rechtsrock verbunden sind, insbesondere das Blood and Honor-Netzwerk. Und in der allerletzten Phase, das wäre jetzt sozusagen die jüngste Phase, kommen wiederum additiv dazu Gruppen, bei denen wir zumindest laut den Anklageschriften und den Ermittlungsergebnissen der Behörden so eine Art Selbstradikalisierung gemutmaßt wird. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das stimmt, weil oft sieht man in diesen Gruppen dann doch, die Leute waren mal Neonazis vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Ja, das muss man auch ein bisschen abwarten, wie das bei Revolution Chemnitz und Gruppe Freital und so weiter sich wirklich rausstellt, ob dieses Selbstradikalisierungsmotiv so stimmt. Und das Phänomen der Einzeltäter, und hier würde ich nur wirklich sagen, so eine, egal ob man es jetzt Einzeltäter nennt oder mit Hinweis auf den Diskurs das anders bezeichnet, so eine Internetradikalisierung, wie wir sie aus dem Islamismus kennengelernt haben, die gibt es durchaus, im rechtsextremen Milieu, auch neuerdings, und die müssen wir auch sehr ernst nehmen. Und hier wären dann wieder sehr viele Fragen anzuschließen, die mit dem Thema einer toxischen Männlichkeit in Beziehung stehen, aber das darf ich alles nicht mehr. Habe ich auch gar nicht vorbereitet. Ich möchte gerne noch die Möglichkeit für Fragen stellen, wenn es die gibt. Warmes Essen wird ja auch überschätzt.
Ich mache jetzt was ganz Gemeines. Am 14. November bei der nächsten Tagung, die Mobit mit der Stiftung Buchenwald.
Gibst du mir mehr Zeit?
Nee. Da werde ich die Zeit kürzen. Aber alle, die wollen, können ja da dann anschließen mit den Fragen und vorbeikommen bei der nächsten Tagung. Oder dein Buch kaufen, das hast du ja aber selber schon gesagt. Genau. Wir machen es jetzt aber kurz. Ich stelle jetzt keine Einladungsfrage mehr. Da hinten langsam das Essen aufgebaut wird und wir uns nicht unbeliebt machen wollen. Fragen, kurz. Drei Fragen, mehr schaffen wir nicht. Da haben wir drei fertig. Also 1, 2, 3. Für alle anderen bleibt keine Zeit.
Ich bin ja noch da.
Ja. Ich habe eine Detailfrage, weil ich nicht gut aufgepasst habe und das Jahr verpasst habe. Du hast berichtet von einem Münchner Fall, einem Angriff auf einen Griechen, wo sozusagen der Haupttäter oder sozusagen einer, der inhaftiert worden ist, beteiligt war und der quasi mit Herrn Kalbitz auch bei dieser Athenreise dabei gewesen ist. Soweit habe ich es richtig verstanden? Ja. Ich frage mich, ob das dieser relativ prominente Fall gewesen ist, wo der Haupttäter im Anschluss an die Tat Unterschlupf in der Münchner Burschenschaft Danubia gefunden hat, die ja sozusagen auch die Adresse von der penalen Burschenschaft von Herrn Kalbitz ist. Und dieser Fall hatte ja zur Folge, und deshalb war das so prominent, weil das tatsächlich dazu führte, dass die Burschenschaft Danubia München im bayerischen Verfassungsschutzbericht aufgetaucht ist. Und das war eine sehr, sehr ungewöhnliche Sache, weil bis dato vorher im Grunde genommen die Behörden sich auf dieser Ebene, wenn es um Burschenschaften ging, im Grunde genommen also die Augen zugemacht haben und sich dafür letztendlich nicht interessiert haben, obwohl ja auch der Mörder von dem Levin-Mord Anfang der 1980er Jahre, das war ja auch ein Burschenschafter.
Mir ist so, als stimme das. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, sondern eher ad hoc hier improvisiert. Diese Fluchtgeschichte ist sehr interessant und da klingelt was. Ich glaube, das lief, da spielte, wann war das, 2001, 2, 3? 2001. Ja. Aber überlegt euch das mal, ja? Also die ersten NSU-Morde finden in Nürnberg und München statt. Diese Fluchtgeschichte ist so interessant. Nie ist das im Zusammenhang mit NSU diskutiert und ermittelt worden. Ja? Also wir sehen ja, wo diese nicht ausermittelten Geschichten hinführen, wenn wir nach Kassel und... Okay.
Nur weil die Frage, weil wir haben die Kollegen aus Bayern da, ist das so? Ist das der gewesen, der sich bei der Danubia... Ja, gut, okay, ist unsere Kollegen von der Mobilberatung aus Bayern. Deswegen schön, dass ihr da seid. genau, ja. Nächste Frage.
Die Hepp-Kexel-Gruppe hat ja in den späten 70er Jahren Anschläge auf amerikanische Soldaten verübt und Ottfried Hepp ist dann ja irgendwann in der DDR gelandet und hatte ja einen Führungsoffizier bei der Stadtsicherheit. Gibt es da irgendeinen weiteren Einfluss der DDR auf den Rechtsterrorismus, also als möglicher Unterschlupf für Personen, die in Westeuropa verbrannt worden ist? Gibt es da weitere Erkenntnisse? Tut sich da irgendwas?
Also es gibt ja durchaus für die 50er Jahre, die wir ja da noch gar nicht mit Blick auf solche Gewalttaten beforscht haben, gibt es ja durchaus immer sozusagen die Frage, wie viel DDR steckt in Teilen des deutschen Rechtsextremismus wegen der national-neutralistischen Position der meisten rechtsextremen Parteien. Eigentlich muss man sagen, es geht eher gegen die DDR. Otfried Hepp ist hier schon durchaus ein Alleinstellungsmerkmal. Obwohl sein Radikalisierungsgang sehr typisch ist. Also der kommt aus solchen Jugendverbänden, aus dem Deutschwandervogel, ursprungssozialisiert, ist dann über den BAJ zur Wikingjugend. Auch da ist die Radikalisierung, also sozusagen radikales Auftreten im Aufmarsch, Saalschlacht, Lendförden mit Kühnen zusammen, Anschläge, dann ist er in Libanon gegangen und dieser Kontakt zum Libanon, der ist eben, das geht zurück auf Kontakte zu palästinensischen Gruppen, die bis in die 60er zurückreichen. Ne? Interessantes Thema. 4, 5 Themen für Dissertationen habe ich heute hier ausgebreitet. Wer promovieren will zu dem Thema, ich habe noch mehr. Also es gibt viel zu tun, es gibt viel zu arbeiten.
Achso, das ist schon angekommen. Genau.
Sie sagten eingangs, dass es eine rassistische Auslegung der Mordmerkmale gibt oder Sie die sehen. Meinen Sie jetzt Rassismus als niedrigen Beweggrund oder wie kann ich Sie verstehen diesbezüglich?
Das Problem der Mordmerkmale ist, dass sie insbesondere das Merkmal der niederen Beweggründe aus einer rassistischen Volksgemeinschaftsideologie geboren ist. Ja, also es geht viel um gesundes Volksempfinden und dieser ganze Aspekt der niederen Beweggründe, den wir nach meinem Wissen in keinem anderen westlichen Rechtssystem finden, der ist sozusagen in den Mordstraftatbestand in den frühen 40er Jahren eingeführt worden aus einer rassistischen Volksgemeinschaftslogik raus. Ja. Und er steht uns heute mitunter im Weg, wenn wir niedere Beweggründe nicht nachweisen können oder wollen. Ja, also wir haben ja auch eine Stufung von Tötungsdelikten zum Beispiel im amerikanischen Recht. Ja. Da geht es aber sozusagen um Aspekte der Vorbereitung, der Schwere der Tat und Schuldfähigkeit, solche Aspekte. Da gibt es den Mord erster und zweiter Klasse, nennt man das so salopp und lax. Ne. In Deutschland ist es aber eben unter anderem gekoppelt an diese niederen Beweggründe. Und wir haben bei der Untersuchung der Fälle in Brandenburg, die wir im Moses-Mendelssohn-Zentrum durchgeführt haben, 2013 bis 2015, haben wir in einigen Fällen festgestellt, und wir können das auch auf andere Fälle übertragen aus dem Bundesgebiet, wo sich das relativ deutlich zeigt, obwohl ich da keine Aktenkenntnis habe, dass so ein Staatsanwalt lieber eine sichere Aburteilung als Totschlag, und dann geht der für ein paar Jahre in Bau wegen Totschlag. Und das ist sicher und revisionsfest bevorzugt oder auch ein Gericht, als sich darauf einzulassen, durch den Nachweis niederer Beweggründe bei jemandem, der möglicherweise angetrunken war oder erregt war, zu riskieren, dass das Urteil angefochten wird. Und so haben wir eine Reihe von Tötungsdelikten im Bereich Rechtsextremismus, die als Totschlag abgeurteilt wurden. Und das ist in manchen Fällen, ist es durchaus ein Skandalon. Ja? Ich finde, das ist schwierig. Wir haben gleichzeitig, und deswegen sage ich das in dieser Schärfe, wir haben gleichzeitig effektiv eine Schwierigkeit gehabt in der Aburteilung von NS-Tötungsdelikten. Das zeigt sich beispielsweise am Berliner Bovensiepen-Verfahren. Der Deal, die Verjährung aufzuheben für vollendete Morde, der Deal, der damals mit der CDU geschlossen wurde, war okay, aber dann haben wir eine frühere Verjährung für Totschlag und für Beihilfedelikte. Und zum Beispiel hatte das Berliner Landgericht beabsichtigt, das ganze Judenreferat der Berliner Stapo-Leitstelle wegen Beihilfe dran zu kriegen. Das Verfahren wurde schon mit großem Aufwand geführt und mitten rein kommt dann sozusagen die Änderung und Beihilfe war dann schon nicht mehr aburteilbar, sodass für die Deportation der Berliner Jüdinnen und Juden niemals jemand zur Rechenschaft gezogen wurde. Ja, das meine ich damit. Also wir haben ein Problem damit. Ich glaube, das ist unter Juristen auch relativ bekannt, dass dieser Mordparagraf große Schwierigkeiten enthält. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass sie sich aus einer rassistischen Geschichte, aus einer nationalsozialistisch-rassistischen Geschichte mit ergeben. Das ist aber nicht das einzige Problem daran. Ne?
Heike, du hast Glück, weil die Brötchen noch nicht aufgebaut sind. Deswegen darfst du die vierte Frage, aber dann ist Schluss. Genau. Letzte Frage und ja. Dann gehen wir in die Brötchenpause.
Und ich spreche ganz schnell, ja, dass sie mich auch mitkommt. Ach, langsam.
Aber dafür spreche ich lang.
Okay, bestimmt. Und zwar, Sie haben sämtliches genannt, was in Westdeutschland passiert ist. Wir hatten in der DDR auch Übergriffe auf Menschen aus Kuba, auf Angola und so weiter. 1990, als die Grenze sozusagen offen war, dann schlugen hier tatsächlich Nazi-Gruppen ein und auf. Das heißt, es muss im Vorfeld schon eine Verknüpfung gegeben haben. Das kommt nicht aus heiterem Himmel. Und ich bin 62 geboren, Mitte der 70er war ich so pubertär und reizend. Da waren schon aktive Nazis unterwegs mit Seitenscheide, mit speziellen Stiefeln und mit, ich glaube, die kleine Zeitschrift heißt Stahlhelm oder so ähnlich. Mit solchen Zeitschriften. Also es hat in der DDR auch schon eine extreme rechte Szene gegeben, die sehr aktiv war. Ich habe einige Schläge gekriegt.
Die auch insbesondere gewalttätig war. Bisschen schwieriger finde ich die Bewertung terroristischer Gewalt aus zwei Gründen. Der eine Aspekt ist, dass das ineinander läuft mit Taten, die nicht unbedingt eindeutig rechtsextrem sind und in einem Zusammenhang stehen mit antikommunistischen Gruppen in der Bundesrepublik, wie der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, was die teilweise an Aktionen gemacht haben, um der DDR zu schaden, ja, also um sozusagen diese Diktatur zu bekämpfen vom Westen aus, mit aber Leuten auch in der DDR. Was dem einen sein Freiheitskämpfer ist, dem anderen sein Terrorist. Ne? Also es ist ein bisschen schwierig zu fassen. Und bei anderen Taten blieben sie bei großer Gewalttätigkeit eigentlich unter der Schwelle dessen, was wir wirklich als terroristisch bezeichnen, wobei der Begriff ja auch schwammig ist. Insbesondere in den 80ern haben wir da natürlich eine Reihe von Aktionen, wo man das nochmal neu diskutieren müsste, nach heutigen Maßstäben. Ich würde ja trotzdem eine Friedhofsschändung, wenn sie nicht mit bestimmten technischen Hilfsmitteln durchgeführt wird, würde ich nicht als terroristisch bezeichnen, aber wir haben natürlich die Friedhofsschändung jüdischer Friedhöfe beispielsweise durch eine wirklich Neonazi-Gruppe in Ostberlin und so weiter. Ohne Zweifel. Ja. Und die Bereitschaft, terroristische Gewalt anzuwenden, die war doch unter dieser sehr gewaltaffinen, sehr viel stärker gewaltaffinen rechtsextremen Jugendsubkultur der früheren DDR, war die schon relativ groß. Ne? Man muss dann aber auch sehen, Eckart Weil zum Beispiel ist dann nach Berlin gekommen und hat dann eine Zeit lang da sich umgetan in der Weidlingstraße, die damals ein neonazistisches Zentrum war. Man sagt, er habe versucht, Leute zu rekrutieren und ein bisschen Bomben-Know-how sozusagen weiterzugeben. Ein bisschen Gerüchteküche. Wir wissen, dass er da war, aus mehreren Berichten. Was genau er da gemacht hat, bleibt im Dunkeln. Ja? Aber wir haben sozusagen, ne, wir sehen da ein Zusammenwachsen von Ost- und West-Neonazismus zu einem gesamtdeutschen Rechtsextremismus mit spezifisch ostdeutscher und spezifisch westdeutscher Ausprägung.